Vom Deich ins Ohr. Der Bremerhaven-Podcast.
Hallo Corinna.
Hallo Tanja.
Es wird Frühling, ist das nicht schön?
Gott sei Dank, endlich wieder. Die ganzen Blümchen, die jetzt rauskommen, die Natur explodiert gerade. Da möchte man nur noch ins Freie und sich dort aktiv bewegen. Wie geht's dir?
Geht mir auch so. Also mein Fahrrad ist flott gemacht, ich bin damit unterwegs, aber es zog mich diesmal auch in die Halle. Ich bin nämlich an die Steilwand gegangen am Boulder Club Bremerhaven.
Das hört sich toll an und das hier bei uns auf dem Flachland.
Genau. Und wohin hat es dich gezogen?
Ich bin tatsächlich mit Adi aufs Wasser gegangen. Er hat nämlich einen Kajakverleih und hat mir geschildert, was man alles so Tolles auf dem Wasser erleben kann. Aber ich würde sagen, wir hören zunächst erstmal bei dir rein, was man alles so an der Steilwand erleben kann.
Genau, das verrate ich euch jetzt. Bei mir zu Gast ist heute Henrik vom Boulder Club Bremerhaven. Hallo Henrik.
Moin, Tanja.
Boulder Club Bremerhaven. Ich habe es lange nicht gewusst, dass es das gibt. So ein tolles Angebot. Nun verbindet man Bremerhaven ja vielleicht auch nicht unbedingt mit Klettern oder Bouldern. Und da bin ich schon bei meiner ersten Frage. Es ist ein Unterschied, Klettern und Bouldern, oder?
Ja, das stimmt. Beim Klettern ist man übers Seil gesichert, während Bouldern über die sichere Absprunghöhe quasi gesichert ist, weil man unten entsprechenden Mattenboden hat, der einen den Fall dämpft.
Das heißt, Bouldern findet immer im Indoor-Bereich statt oder auch draußen?
Nee, Bouldern passiert auch draußen am Fels. Dann hat man natürlich keine großzügigen Mattenboden, die man da hat, aber dafür gibt es sogenannte Crashpads. Das sind so mobile, kleine Matten, die man mitnimmt. Und da ist auch der Partner dann wichtig. Wie beim Klettern, der eine sichert, wird beim Bouldern dann auch gesichert, das sogenannte Spotten. Aber das läuft nicht übers Seil, sondern darüber, dass man den Fall der anderen Person kontrolliert. Also so, dass die Person nicht mit dem Kopf zuerst auf den Boden aufkommt. Das ist kein Auffangen, sondern ein Lenken des Falles.
Okay. Aber man will es ja lernen und eigentlich will man ja nicht fallen, ne?
Genau, also das Fallen wollen wir schon vermeiden, ja.
Wie bist du zum Bouldern gekommen?
Ich habe damals eine Reise in Neuseeland gemacht und habe das Klettern kennengelernt, so als Touri-Erlebnis. Und habe dann, nachdem ich in Neuseeland quasi wieder nach Deutschland gekommen bin, mal geschaut, wo ich das wieder machen kann.
Ja.
Und dann habe ich festgestellt, in Deutschland sind die Hürden dann noch relativ hoch fürs Klettern, weil natürlich braucht man Material und Co., das war mir klar, aber dann braucht man auch einen Schein. Da sind die Preise auch nicht ganz so günstig gewesen und die Erreichbarkeit. Und dann kam das so auf als Alternative. Bouldern wurde mir angezeigt, Klettern in Absprunghöhe ohne Sicherung. Und da war eine Halle relativ in der Nähe. Mhm. Dann bin ich da vorbei und es hat mir super viel Spaß gemacht und bin dann dabei geblieben.
Das war also noch eine fremde Halle, jetzt hast du eine eigene.
Ja, jetzt haben wir eine kleine eigene Halle hier in Bremerhaven, ja.
Und wie kam es dazu?
Wir sind sehr, sehr häufig mit einem Freundeskreis von Bremerhaven nach Bremen gefahren zum Bouldern, also 3 bis 5 Mal die Woche. Und dann war die erste Idee, halt eine Trainingswand in Bremerhaven aufzubauen.
Ja.
Damit wir halt unsere Trainingstage zumindest einsparen. Und aus dieser Trainingswand wurde sehr schnell die Idee, so ein kleines Halle als Mini-Projekt zu starten.
Ja.
Mit der man dann auch vielleicht irgendwann dann größer wird und expandiert.
Und das ist jetzt der Boulder Club Bremerhaven.
Genau, jetzt das Projekt ist quasi der Boulder Club Bremerhaven.
Ja.
Und wir suchen aktuell halt eben entsprechende Räumlichkeiten, um uns zu vergrößern.
Und wo seid ihr jetzt ansässig?
Jetzt sind wir im Kulturbahnhof Lehe, neben dem Shiva, also zwischen Shiva und dem ehemaligen Zapp. Da gibt es einen Raum, den wir quasi bespielen.
Aber das ist jetzt nicht mehr so, dass ihr nur als Freundeskreis bouldert, sondern da kann jetzt jeder Mann, jede Frau herkommen.
Ja, genau. Da kann jeder bei uns vorbeikommen, von klein bis groß. Das Mindestalter liegt allerdings bei 6 Jahren, um das kurz einzuschieben.
Ja.
Und wir sind primär mitgliederbasiert. Wir sind so um die 200 Menschen.
Mhm.
Die da quasi das Angebot nutzen und davon sind nicht ganz 100 Kinder dabei, die unseren Kinderkurs Kinderkursen.
Das ist ja schon eine Menge.
Ja.
Aber wie gesagt, also ich könnte jetzt auch zu euch kommen.
Genau, zu unseren Öffnungszeiten kommt man einfach vorbei.
Wie oft habt ihr geöffnet?
Wir haben mittwochs und sonntags auf und wenn du vorbeikommst, dann bekommst du eine Einweisung, Sicherheitstraining und Falltraining und dann begleitet immer einer von uns euch vor Ort als die Leute, die dann neu dabei sind.
Und dann kann schon losgehen?
Ja, dann geht das los.
Also ich wollte es immer mal ausprobieren, habe mich aber ehrlich gesagt nicht so ganz getraut, weil ich dachte so, okay, dann hänge ich da an der Wand. Ich kann da nicht mit normalen Turnschuhen da rumklettern, oder?
Ja, Turnschuhe sind relativ gefährlich. Also das Einzige, was man so sagt, was man bräuchte, wären halt irgendwie Kletterschuhe. Aber die gibt es vor Ort zum Leihen. Turnschuhe kann man auch ausprobieren. Aber das Problem ist, dass die ja eher darauf geschnitten sind, dass die eher weiter sind, weil die Füße sich ja beim Sport weiten.
Ja.
Beim Klettern ist genau das Gegenteil, was wir wollen. Wir wollen einen engen, passenden Sitz, denn wenn da Luft im Schuh ist, dann kann man abrutschen eher von der Wand, als wenn man halt irgendwie so einen passenden Kletterschuh hätte, der einen eng einschneidet, wo man dann auch die Kraft übertragen kann.
Und ansonsten aber kann ich normale Kleidung tragen, wo ich mich vernünftig drin bewegen kann.
Genau, das, worin du dich wohlfühlst, von Jeans bis Bermuda.
Also ich habe mal so eine Wand gesehen, da sind ja diese bunten Bubbles dran, ne? Diese Griffe und wo ich meine Füße und Hände draufsetze, drunter hake, einhake.
Genau, das sind die sogenannten Griffe. Da gibt's halt Griffe und Tritte im Deutschen, sagt man.
Ja.
Und im Englischen nennt man es einen Hold. Das sind ganz viele verschiedene bunte Griffe, die mit System allerdings an der Wand hängen. Das sind, könnte man sich vorstellen, als wenn das ganz viele verschiedene Puzzle sind. Jedes Puzzle quasi seine eigene Farbe.
Ja.
Und im Klettern sagt man zu einem Puzzle eine Route. Und dann gibt es für jede Route auch eine unterschiedliche Schwierigkeit, als auch gewisse Vorgaben. Zum Beispiel wird der Start und das Ende vorgegeben. Und dazwischen ist man dann frei, wie man da hinkommt, innerhalb dieses Puzzles.
Ah, okay. Das heißt, ich könnte jetzt als Laie auch schon erkennen, wenn ich die gelben Steine sehe, gelb ist leicht und rot ist schwer, wie beim Skifahren, schwarze, blaue, was weiß ich für eine Piste, oder?
Ja, genau. Wir haben auch einen Fahrcode, in dem wir quasi unsere Routen einteilen, von gelb bis rot ist das bei uns. Wir haben 7 verschiedene Schwierigkeitsgrade.
Passiert es auch, dass sich eine Boulderin oder ein Boulder irgendwie festgekeilt haben an der Wand, also wo sie nicht mehr vor- und zurückkommen und aber auch noch einen Respekt haben vorm Absprung? Also was macht ihr dann?
Ja, das kommt durchaus vor. Und dann können wir die Leute begleiten im Sinne von, wir können denen erzählen, wie wir jetzt denen empfehlen, quasi zu treten, damit sie sicher zurückkommen. Das ist alternativ, wenn es nach vorne und hinten nicht runtergeht. Dafür haben wir vorher das Falltraining gemacht, damit die Leute wissen, wie man sicher abspringt.
Das sind dicke Matten.
Ja. Das sind so 30 Zentimeter Dämpfungsmatte. So das, was man aus dem Sportunterricht kennt, sag ich mal, von früher aus der Schule. Allerdings halt über den gesamten Boden verteilt, ohne dass da die Lücken sind. Also eine durchgängige Matte.
Ein Falltraining ist ja generell sinnvoll. Also nicht nur fürs Bouldern, das bringt mir ja auch sowas.
Wobei das Falltraining beim Bouldern schon darauf zugeschnitten ist, dass du unten eine dicke Matte hast.
Also ja, gut.
Genau. Also das ist schon aus Bouldern zugeschnitten, so dass die Gefährdungsgefahr möglichst gering ist für dich als Boulderin, wenn du abspringst.
Kann ich denn auch wirklich als Sportanfängerin, Sportanfänger das ausprobieren? Man muss doch Kraft haben, oder? Und ein bisschen Mut gehört ja auch dazu und Selbstvertrauen.
Ja, all das lernst du quasi super schnell beim Bouldern. Aber als Anfängerin hat man einen super leichten Einstieg. Also diese Puzzle, die es da gibt, gibt es in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. Und da gibt es auch Puzzle halt eben für Einsteiger und Einsteigerinnen, sodass sich quasi jeder wohlfühlt. Es ist eher so, dass die ganz, ganz, ganz schweren Puzzles eher weniger vertreten sind.
Aber ihr habt die auch für euch selbst?
Ja, wir haben auch manche Puzzles für uns selbst. Wir haben versuchen immer für, wir haben ja teilweise Mitglieder, die auch Boulder Bundesliga klettern. Und
tatsächlich?
Besonders ein Mitglied, die auch quasi erste Liga klettert und teilweise auch deutsche Meisterschaft. Und da versucht man natürlich ab und zu mal so ein Rätsel an die Wand zu bringen, wo die Person dann auch entsprechend was dran hat.
So eine prominente Teilnehmerin habt ihr?
Ja, das ist Julia, das ist auch unsere Haupttrainerin, unsere Cheftrainerin, die trainiert primär die Kinder, quasi immer im Gespann da mit einem weiteren Trainer.
Hätte man in Bremerhaven ja vielleicht nicht unbedingt vermutet, in dem flachen Bremerhaven, dass wir hier so eine Boulder-Koryphäe haben.
Ja, da muss man auch zu sagen, dass Julia natürlich nicht ursprünglich aus Bremerhaven herkommt, sondern hergezogen ist.
Ich habe mal gesehen, dass es ja auch so Überhänge gibt, ne? Dass man ja nicht ganz an der Decke, aber schon doch ein bisschen fast waagerecht klettert dann, ne?
Ja, es gibt unterschiedliche Wandstrukturen auch bei uns. Von gerade bis quasi Anfang überhängt, also die Wand neigt zu einem sich hin, bis hin tatsächlich oben im Dach, wo man dann halt horizontal unterwegs ist.
Wow, kannst du das auch?
Ja, das ist quasi das, was ich am liebsten mache. Dafür gibt es dann halt andere Wandbereiche, die ich halt dann nicht so gut beherrsche, wie wenn die Wand sich von einem wegneigt. Das nennt man einen Slab. Da hat man halt dann nicht mehr viel für die Hände, sondern arbeitet primär über Gleichgewicht, über die Füße.
Das stelle ich mir jetzt viel einfacher vor.
Ja, den meisten fällt das auch leichter.
Und die Griffe, habe ich gesehen, die sehen auch alle unterschiedlich aus, ne? Also sind unterschiedlich geformt, oder?
Genau, die Griffe haben unterschiedliche Formen. Es kann auch mal sein, dass zwei Formen gleich vorkommen. Da sagt man immer ein Set zu, also ein eine Van Griff-Familie. Mhm. Haben die so Ähnlichkeiten, eher so rundlich oder eher so langgezogen, aber in der Familie dann wieder noch anders geformt, sodass man auch die Hände anders quasi anbringen muss, als wenn das jetzt nur so ein einfacher Leitersproß ist, sag ich mal.
Also ihr hängt die nicht alle gleich auf, die könnt ihr auch mal nach links oder rechts geneigt anbringen.
Genau, wir verändern die Position der Griffe regelmäßig, also generell verändern wir die Routen regelmäßig. Bei uns wird alle 2 Wochen geändert. Ein Teilbereich, sodass immer neue Routen und Puzzle da sind. Und wenn wir diese Routen setzen, dann achten wir natürlich darauf, dass wir gewisse Bewegungen erzeugen wollen. Und das geht am besten darüber, dass man halt eben die Position, die Drehung des Griffes quasi mit einberechnet.
Denkt ihr euch das vorher schon aus, dass ihr dann mal den umgedrehten Griff mehr fördern wollt? Oder entwickelt ihr das beim Anbringen an der Wand?
Sowohl als auch. Also es gibt das so, dass man eine gewisse Bewegung im Kopf hat, die man gerne umsetzen möchte. Und dann sucht man sich die passende Grifffamilie raus, mit der man glaubt, dass das umsetzbar ist. Und dann versucht man diese Bewegung umzusetzen und baut dann drumherum seine Route. Aber es kann auch sein, dass man da so völlig ideenlos gerade vor der nackten Wand steht und dann schnappt man sich einfach so ene mene misse ein von diesen Griffsets und fängt einfach mal an. Und dann entwickelt man diese Route, indem man sie quasi Stück für Stück aufbaut. Und während man klettert, also man schraubt dann was an, probiert das aus und schaut dann, okay, was kann ich jetzt Interessantes, Neues daraus, also weitergehend machen. Und so entstehen bei uns super kreative Routen und wir kriegen viel Lob von Leuten, die auch von außerhalb kommen und andere Hallen kennen, dass unsere Routen wirklich erstklassig sind, weil wir anders als in den großen Hallen halt nicht irgendwie nur eine Krux haben in einer Route, sondern bei uns sind die meistens durchgängig interessant, die Routen.
Ich finde es schon erstaunlich, dass ihr das so regelmäßig auswechselt oder ergänzt. Also das stelle ich mir schon aufwendig vor, so eine Route dann da abzuschrauben, wieder neu anzuschrauben. Ist eure Wand nicht schon völlig durchlöchert?
Ja, die hat so ein Lochraster, aber da sollen ja die Griffe ran.
Ja.
Und die Griffe werden befestigt mit einem Bolzen und zusätzlich Holzspacksschrauben gegen die Drehung und Co. So dass, ja klar, es gibt so ein paar kleine Löcher, aber das ist so eine Kletterwand, die hält das gut aus.
Wie viele unterschiedliche Griffpaare gibt es bei euch?
Also wir haben, ich kann dir nicht sagen, wie viele Griffsets wir haben. Das ist schon eine ganze Menge. Man muss sich vorstellen, wir haben so eine Dichte von mindestens 60 bis 80 Routen in der gesamten Halle.
Wow.
Jede Route ist in der Regel so ein Griffset.
Und wie viele sind in einem Griffset? Also auf so einer Route?
Maximal 15 Griffe pro Route. Das ist aber unsere persönliche Grenze, die wir uns setzen, aufgrund unserer Halle.
Ja.
Das ist bei uns so das Limit. Man kann auch Routen kreieren, die länger sind, wenn man zum Beispiel 2 Routen aus derselben Grifffarbe schraubt und die dann so nah beieinander anbringt oder so fortlaufend, dass man dann quasi noch zusätzliche Hinweis gibt, pass auf, das kann man auch verbinden, diese Route.
Ja. Stelle ich mir auch ganz gut vor, wenn ich das lerne und ich komme da nicht weiter, dann kann ich vielleicht mir einen anderen Weg versuchen zu erarbeiten, oder?
Ja. Genau, jeder klettert so auf seine eigene Art und Weise. Also jeder hat so seine Schwächen und Stärken. Und das führt dazu, dass man einfach unterschiedliche Arten und Weisen hat, wie man klettert. Also wenn man den Start und das Ziel hat und dazwischen frei ist, entscheidet sich jeder irgendwie, das anders zu machen. Für die Schrauber ist es natürlich dann super interessant, es zu schaffen, möglichst viele Leute intuitiv so zu leiten, dass sie genau das machen, was man eigentlich ursprünglich wollte.
Wenn das passiert, habt ihr es praktisch perfekt gemacht.
Ja, das ist dann immer ein großes Lob für den Schrauber,
ja.
Und Schrauberin.
Dafür brauche ich doch extrem viel Kraft auch in den Fingern. Und ich habe ja nun einen Bürojob, das heißt, die sind nicht sehr, sehr kräftig. Und du meinst, ich könnte das trotzdem lernen und schaffen? Oder falle ich schon nach einem Meter wieder runter, weil ich mich nicht halten kann? Das ist ja etwas völlig Ungewohntes für uns im Arbeitsalltag oder zumindest im Büroalltag.
Ja, Kraft braucht man schon ein bisschen, aber die Kraft, die man da braucht, ist überraschend wenig für den Anfang. Also es ist super niedrige Einstiegsschwelle, weil man sich ja auch quasi je nach Griffform unterschiedliche Kraft braucht, sodass jeder sich da eigentlich wiederfindet, weil es auch unterschiedlichste Schwierigkeiten gibt von den Puzzeln. Und selbst wenn man noch nicht puzzeln möchte, kann man ja auch alle Griffe, die da sind, das sogenannte Buntklettern machen. Und dadurch wird es nochmal erheblich einfacher.
Und Griff bedeutet aber gleichzeitig, das ist sowohl für meine Hände als auch für meine Füße.
Genau, Sachen. Es gibt Griffe und es gibt Tritte.
Ah, das ist doch ein
genau,
Unterschied.
Aber man darf beides für sowohl die Hand als auch für den Fuß benutzen.
Okay.
Natürlich sind die Fußtritte dann schon eher so geformt, dass es ungünstiger ist, die mit der Hand zu greifen, weil man vielleicht...
Kann man nicht so gut reingreifen wahrscheinlich, könnte ich mir jetzt vorstellen.
Ja, genau. Im Vergleich zu einem Handgriff.
Und wenn ich jetzt schon ein bisschen Erfolg hatte und ich bin da ein bisschen höher geklettert und dann hänge ich fest. Und ich, trotz Falltrainings, traue ich mich nicht, jetzt abzuspringen. Was mache ich denn dann?
Dann ist es normalerweise so, dass einer von uns noch mit dabei ist, der dich dann quasi mit nach unten begleitet. Und das bedeutet nicht, dass wir dich irgendwie runtertragen oder so. Sondern dass
Schade.
sondern dass wir mit dir zusammen den Rückweg quasi erarbeiten. In so ganz kleinen Schritten. Also wir sind in der Regel sehr erfahren und sehen, wo jetzt gerade das Problem sitzt. Und häufig ist es nur so ein Punkt, den Fuß irgendwie so ein bisschen drehen und dann wird es auf einmal wieder leichter.
Das heißt, ihr steht da unten und sprecht dann mit mir, also beruhigt mich erstmal, dass ich mal wieder ein bisschen tief durchatme und gebt mir dann einen Tipp, das weiß ich, du musst deinen Fuß jetzt 20 Zentimeter nach links. Also ich stelle mir Runterklettern auch schwieriger vor als hoch, weil dann kann ich nicht so gut sehen, wo der nächste Tritt ist. Ist ja einfacher, wenn ich nach oben kletter und dann ist ja manchmal schon so die Unsicherheit so, jetzt habe ich nichts, worauf ich treten kann und so. Und das könnt ihr dann praktisch von unten anleiten, wenn jetzt jemand da wirklich festhängt und nicht abspringen mag.
Genau, also wir leiten in der Regel von unten an und wenn es dann wirklich so hart auf hart kommt, dann kommen wir auch nicht nach oben, weil dann kann man viel entspannter miteinander reden.
Sofern man noch die Kraft hat, da oben rumzuhängen.
Ja, wenn man die Kraft hat, da oben rumzuhängen, dann hat man meistens auch die Kraft, quasi runter zu klettern.
Ja.
Genau. Du hattest eben noch einen Punkt genannt, ist mir gerade wieder entfallen. Du hattest noch was angesprochen gehabt.
Also was ich sonst auch noch ansprechen wollen würde, aber noch nicht getan hatte, das kann ich jetzt mal verraten. Du bist sehr schlank, das heißt, du brauchst ja auch weniger Gewicht hoch und runter zu bringen. Aber auch da ist keine Grenze. Also wer Lust auf Sport hat, auf Bewegung, der darf es ausprobieren.
Ja, genau. Also die Einstiegshürde ist wirklich nicht daran geknüpft, was man für körperliche Voraussetzungen mitbringt. Weil es müsste dann schon extrem sein. Es gibt selbst Leute im Rollstuhl, die halt eben auch bouldern und klettern. Also
tatsächlich?
Ja, und,
na gut, die haben Kraft in Armen und Händen.
Ja, genau. Es gibt aber es gibt dann auch andere Leute, die vielleicht halt eben, wo ein Stück eines Armes fehlt oder so, die dann halt auch bouldern. Also der Otto-Normal-Mensch braucht da eigentlich keine Sorgen zu haben, dass er sich da nicht wiederfindet, weil man muss halt eben nicht nur nach oben klettern, weil diese Puzzle sind nicht immer nur darauf ausgelegt, dass es nach oben geht, sondern wir haben auch Puzzle, also nicht nur wir, sondern generell in den Boulderhallen ist das so, dass es Puzzle gibt, die einfach nur horizontal verlaufen. So, dass man quasi, wenn man jederzeit irgendwie das Gefühl hat, oh, ich fühle mich jetzt super unwohl, einfach eben einen Schritt auf die Matte machen kann.
Also es ist ja immer mit Abwechslung verbunden. Es wird ja dann definitiv nicht langweilig.
Genau, also dafür schrauben wir auch regelmäßig um, damit das halt eben nicht aufkommt, die Langeweile. Damit es nicht einfach nur 60 Routen da sind und dann sind die ewig da. Nee, das ist schon so, dass wir die dann alle 2 Wochen wechseln.
Ich bin immer noch so bei den Menschen mit Handicap, mit Einschränkung oder Menschen mit Behinderung. Ich habe ja eben gesagt, okay, ein Rollstuhlfahrer, die haben definitiv mehr Kraft in den Armen und Händen als ich. Aber wenn die dann da klettern, die müssen natürlich auch ihr komplettes Gewicht tragen und können nicht, wie ich das noch verteilen, auf die Beine.
Genau. Deine Beine machen mindestens genauso viel wie deine Arme beim Bouldern. Das ist somit so das Ziel, damit es halt weniger Kraft braucht für deine Arme, dass du deinen Körper je nach Wandstruktur möglichst nah an die Wand bekommst und damit halt möglichst viel Gewicht auf die Füße. Denn statt sich hochzuziehen, versucht man auch eher, sich hochzudrücken über die Beine, weil die Beine haben in der Regel meistens mehr Kraft als die Arme.
Und du hast gesagt, man braucht ja diesen vernünftigen Schuh, den kann ich mir bei euch ausleihen, ne?
Ja, genau. Wir haben Kletterschuhe in der Größe von ab 26 bis 49 da.
Okay. Ja. Ist es sinnvoll, dass ich, bevor ich zu euch komme, überhaupt erstmal mit Krafttraining im Sportstudio anfange? Oder wie heißen diese Quetschdinger für die Hand, dass man Fingerkraft übt oder sowas?
Nein, bloß nicht. Das wäre auch kontraproduktiv.
Tatsächlich?
Ja, weil wenn man diesen Kraftfokus setzt,
ja,
gerade am Anfang, wenn wir da Leute haben, die super motiviert sind und wir haben auch einen Trainingsbereich und dann verschwinden die relativ schnell im Trainingsbereich und versuchen sich über Kraft zu verbessern, dann hat man irgendwann das Problem, dass die Hürde an der Wand, also das Puzzle zu schaffen, so groß wird, weil man sich nur auf Kraft fokussiert hat, weil die Hürde eigentlich nur über Technik zu lösen ist oder extremst viel Kraft. Und deshalb ist es für den Anfang immer wichtig, möglichst wenig Kraft. Die Kraft kommt super schnell automatisch beim Klettern. Das geht rasend schnell, aber dann nicht irgendwie den Kraftfokus zu legen, weil dann klettert man auch nur kraftfokussiert.
Dann okay, das ist was anderes. Das hat dann nichts mehr mit dem eigentlichen Bouldersinn zu tun wahrscheinlich, ne?
Wäre immer noch Bouldern, aber es wird für einen halt schwerer.
Anstrengender auch dann letztendlich, oder?
Ja, und deshalb raten wir den Leuten immer, runter zu klettern, statt abzuspringen. weil das beim Runterklettern, wo die Schwerkraft an einen zieht, ist es nämlich nicht mehr so einfach, das zu erzwingen, was man vorher quasi über das Ziehen der Arme, also diesen klimmzugartiges Ziehen oder das Drücken der Beine realisieren konnte. Und dann fängt man nämlich an, auf seinen Schwerpunkt und sein Körpergefühl zu hören und stellt dann nämlich fest, Mensch, so ist es irgendwie eigentlich viel leichter. Und dieses Gefühl, was man da entwickelt, ist nichts anderes als Klettertechnik und das nimmt man beim nächsten Mal mit rauf. Und das geht super schnell, je nach Alter. Gerade, weiß ich, wenn ich so da Kinder habe zwischen 6 und 12, die entwickeln sich innerhalb von einer Stunde so rasend schnell, weil die noch so näher an ihrem Körper dran sind, drauf zu hören, dass die in kurzer Zeit sich diese Klettertechnik selbst aneignen. Durch einfach das Runterklettern. Und dann wenden sie das halt beim Rauf wieder automatisch an.
Ja, da sind wir uns im Vorteil, ne?
Ja, ja, Kinder sind, also man sollte nicht enttäuscht sein, wenn das Kind neben einem halt viel stärker klettert als der als man selbst als Erwachsener. Das ist ganz normal. Aber auch die Erwachsenen machen super schnell Fortschritte, wenn sie halt eben runterklettern.
Also es macht Spaß. Ja. Koordination wird trainieren, Sportlichkeit wird trainieren. Aber das gibt mir doch sicherlich auch sehr viel Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen auch zu meinem Körper. Also wir gehen ja oft ziemlich oberflächlich damit um, mit dem Körper, nehmen den als selbstverständlich und da zeigt er mir dann auf, zu was er wirklich alles in der Lage ist dann. Ne?
Ja, also du entwickelst quasi nicht nur die körperliche Struktur, sondern du bist auch dabei, dich mental halt quasi weiterzuentwickeln. Am schönsten sieht man das immer bei den Kindergeburtstagen bei uns. Haben wir halt auch Kinder, die sich halt eben vielleicht nicht so hoch trauen und dann haben wir so eine Art Schnitzeljagd. Wobei der Schnitzeljagd sind da so überall Süßigkeiten versteckt und dann blenden die Kinder das halt aus, dass sie das eigentlich gar nicht so können und machen es einfach. Und dann stellen sie fest, oh ja, kann ich ja doch.
Cool.
Und Erwachsenen geht es halt auch so. Aber nicht sagt, ja, nee, kletter mal nicht bis oben, sondern kletter immer nur so weit, wie du dich wohlfühlst. Und wenn du an der Stelle bist, wo du dich unwohl fühlst, halte mal inne, zähl innerlich bis 5 und dann kommst du wieder runter. Und durch dieses Zählen bis 5 trickst man sich selbst oder seinen Körper so ein bisschen aus, dass beim nächsten Mal geht's wieder ein Stückchen höher. Und das ist eine super gute Methode, um sich so auch an diese persönliche Grenze ranzuwagen. Also es gibt ja nicht nur die persönliche Kraft oder Grenze, sondern auch diese mentale Grenze.
Ja, genau.
Die man da irgendwie immer wieder neu sprengt. Und das sind halt super schnelle Erfolgserlebnisse, die man da sammelt. Das macht den Bouldersport halt so beliebt.
Also für mich steht fest, ich komme zu euch, definitiv. Ich muss es jetzt ausprobieren. Aber sagt doch mal, wie hoch ist eure höchste Wand?
Also unsere höchste Wand über der Matte ist 4,10 Meter. Das ist deutlich kleiner als das, was man eigentlich dürfte beim Bouldern. Uns fehlt aber der Raum nach oben hin. 4,50 Meter ist das, was man so als Standard hat in den Hallen, als Maximum.
Ja.
Und unsere kleinste Wand ist 3,90 Meter, glaube ich.
Und bis wohin darf man bouldern? Bis zu welcher Höhe in den Hallen?
Also in den Hallen ist es meistens ja durch die Kletterstruktur beschränkt.
Ja.
Und die Norm sagt 4,50 Meter über Mattenhöhe ist das quasi, was erlaubt ist.
Ach so, dann seid ihr ja gar nicht so weit davon entfernt.
Nö, aber uns fehlt es halt trotzdem schon, weil man merkt, dass da noch so ein oder zwei Züge, also Bewegungen nach oben hin dann schon noch fehlen in einer Route.
Ja.
Das Ende ist dann doch ein bisschen zu schnell da manchmal.
Für euch, ja. Dann können wir auch gleich den Aufruf starten, das dürfen wir ruhig tun. Ihr schaut aktuell auch nach einer neuen Halle in Bremerhaven, ne?
Wir suchen dringend nach neuen Räumlichkeiten, wo wir uns vergrößern können.
Mhm. Was muss die mit sich bringen? Was wäre so das Wünsch-dir-was-Ziel?
Was sie so mitbringen sollte, ist auf jeden Fall eine gewisse Deckenhöhe. So 6 Meter sollten schon drin sein, am liebsten 8. Und so von der Fläche her gucken wir so zwischen 800 und 1000 Quadratmeter. Und was auch wichtig ist, das Gebäude sollte irgendwie Wasseranschluss haben und Strom oder Gas.
Vielleicht braucht man ja auch mal eine Heizung in einem Umkleideraum oder sowas. Wäre sinnvoll.
Oder duschen nehmen, ne?
Ja, wäre auch schön. Super. Wir geben die Adresse und deine Homepage ja auch wieder in den Shownotes an. Also wer dann da ein tolles Angebot hat, soll sich dann gerne melden.
Ja. Bitte.
Prima. Ja, dann danke ich, dass du hier warst. Das war total interessant. Und wie gesagt, ich werde vorbeikommen und das ausprobieren.
Ja, gerne. Vielen Dank.
Dankeschön. Tschüss.
Ciao.
So, und wenn ihr jetzt auch neugierig geworden seid und ganz heiß darauf, an die Wand zu gehen, dann kann ich euch nur raten, probiert es aus. Es ist wirklich für alle Altersklassen gedacht, beziehungsweise das Mindestalter ist zu beachten. Das habt ihr ja gehört im Podcast. Aber ich habe es selber ausprobiert. Ihr habt wirklich ganz schnell tolle Erfolge und es macht wirklich wahnsinnig viel Spaß. Also wartet nicht, sondern legt los. So, Corinna, und jetzt zu dir. Was gibt es auf dem Wasser zu erleben?
Bei mir muss man auch ein bisschen was mit den Armen machen, und zwar mit einem Paddel. Wir sind ja nicht nur an der Weser und an der Nordseeküste, sondern unsere Stadt wird ja auch durchzogen von Flüssen. Und deshalb gehen wir jetzt einfach mal mit Adi raus aus Wasser. Wir hören gleich mal rein. Bei mir zu Gast ist heute Adrian Pikos. Hallo Adrian.
Hi Corinna.
Adrian, du hast 2020 den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt und dich mit einem Kajakverleih, mit Adis Kajak, selbstständig gemacht. Bevor wir auf dein Kajakverleih zu sprechen kommen, erzähl mir doch mal bitte, wie bist du überhaupt zum Kajakfahren gekommen? War es Liebe auf den ersten Paddelschlag?
So in etwa war es auch tatsächlich. Ich bin mit der Familie im Urlaub gewesen, war ein Küstenort mit Strandnähe und viel Wasser und ja, jeden Tag sind wir dann zum Strand hoch und runter. An jeder Ecke gab es irgendwie was zu tun für die Kinder. 5 Euro hier ausgeben, 5 Euro da ausgeben und nie waren sie irgendwie wirklich ausgelastet und glücklich.
Das Portemonnaie ist immer offen bei Kindern.
Ja, ja, ist richtig. Und dann sind wir an so einem Kajakverleih dran vorbeigelaufen, der uns eingeladen hat für eine Tour und dann habe ich gesagt, Mensch, das könnten wir eigentlich mal machen, weil habe ich jetzt noch nicht gemacht und die Kinder auch noch nicht. Und ja, so hat das angefangen. Und dann haben wir die Kajaktour begonnen und haben einfach festgestellt im Anschluss, dass wir alle eine Menge erlebt haben und die Kinder waren auch platt. Die konnten danach bestens schlafen und wir hatten anschließend noch...
Und das ist immer gut.
Das, man hat wirklich was erlebt und gemacht und man war dann auch so erschöpft, dass man sich wirklich entspannt abends, sag ich mal, noch hingelegt hat und alles war schick. Ja, und so sind wir dann aus dem Urlaub zurückgekommen. Und ich habe mir dann Gedanken gemacht, dass es mich nicht irgendwie wirklich loslässt, das Thema mit der Kajaktour, obwohl Urlaub ja nicht nur Kajaktour war. Und so habe ich mich dann aufgemacht in Bremerhaven mit der Idee, die Kajakvereine zu besuchen, um mal Probe zu paddeln, ne? Zu schauen, was ist da los, was kann man da erleben, welche Boote gibt's da, weil ich habe jetzt ein typisches Kajak erlebt und Kanadier gibt's ja nochmal und es gibt auch verschiedene Bereiche im Kanusport, ob das das Seekajak, das Wildwasserkajak ist. Naja, auf jeden Fall habe ich das dann näher kennengelernt und bin dann anschließend bei einem Verein geblieben, der mir so nahe lag, dass ich gesagt habe, so, hier kannst du auch was lernen und hier kannst du dich auch engagieren und so bin ich dann auch im Kanu-Club Bremerhaven geblieben. Das war so der Anfang der Geschichte.
Ne? Ja, also hast du das als Urlaubserlebnis mit nach Hause genommen und hast hier das sozusagen für dich als Hobby entdeckt. Da kann man ja nur froh sein, dass Bremerhaven so viele Wasserflächen hat, weil in der Großstadt ist das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass man den Wassersport betreiben kann. Aber wenn man das als Hobby für sich entdeckt, das Kajakfahren, das ist ja nochmal eine ganz andere Nummer, als wenn man jetzt den Schritt in die Selbstständigkeit wagt und einen Kajakverleih eröffnet. Was hat dich dazu motiviert, dich denn auch in diesem Bereich selbstständig zu machen?
Zu Beginn war das einfach der Moment, der mich am meisten bewegt hat, dass ich gemerkt habe, alles andere bisher war, sag ich mal, mit Motorsport, mit allen solchen Hobbys, die immer weiter, höher, schneller und auch teurer wurden im Vergleich dazu, war es einfach nur überwältigend von dem Naturerlebnis, sag ich mal. Und dem bin ich einfach strohstracks gefolgt und habe dann festgestellt, dass es für mich so einen Mehrwert hat, dass ich da jede freie Minute gefühlt jetzt da verbringen möchte. Ja, und dann sind wir dann häufig im Vereinshaus gewesen und da kamen Leute vom Deichronner, Familien, Pärchen, die gesagt haben, Mensch, können wir hier nicht mal ein Kajak leihen oder ne, das sieht super aus, was ich hier mache. Dann habe ich mit Vereinsfreunden drüber gesprochen, die meinten, wir trainieren ausschließlich nur. Also wenn man jetzt so ein Kajak oder Kanu kennenlernen möchte, dann sollte man sich halt einen Termin machen und dann sollte man zum Training kommen und so weiter. Und das sind in der Regel die wenigsten, die sagen, also wir wollen jetzt Vereinsmitglied werden, sondern wir wollen einfach kommerziell einen schönen Tag haben. Und so ist die Idee geboren, dass ich gesagt habe, Mensch, also vielleicht könnte ich damit ja irgendwie anfangen, nebenher den Leuten ein Kajak zu verleihen. Ja, und dann bin ich dann mit meiner Frau dann kurzerhand los und haben uns dann zu Beginn 4 Kajaks gekauft und es hat dann auch alles so einen Spaßcharakter gehabt, ne, weil der Verkäufer selbst meinte, also wo fängst du mit 4 Booten einen Kajakverleih an, das ist ja witzig, ne.
Und wie viel passen bei dir rein ins Kajak, maximal?
Also
2?
2 Erwachsene passen in einem Kajak, das ist so ein Zweierkajak, das ist dann eher klassisch so im Verleih.
Kann man nicht ganz so viele Leute glücklich machen, ne?
Naja, vor allen Dingen, wenn man schaut, wo wirklich kommerzielle Kanu-Stationen ihren Dienst haben, da hast du Boote 10, 20, 30, 40 Stück und dann gehen dann ganze Flotten auf einmal los und so sieht das da auch der Großhändler, der dann sagt, du, da kommen Leute und kaufen ganze Anhänger voll. Zu Beginn habe ich einen alten Bootsanhänger, habe ich so ein bisschen umgemuddelt, bedeutet, wir haben da so ein bisschen dran rumgeschweißt, dass wir dann so 4 Plätze hätten, wo wir dann Kajaks drauf lagern können und damit bin ich dann losgefahren zum Händler hin und habe gesagt, ich möchte gerne 4 Boote kaufen, ich bin jetzt Kajakverleih.
Aber es ist ja gar nicht so schlecht, um das auch erstmal auszuprobieren, ne? Nein, wird das Angebot Angebot überhaupt angenommen. 2020 hast du dich selbstständig gemacht, war ja auch nicht ganz so eine einfache Zeit, um sich selbstständig zu machen.
Genau, ich habe mit der These einfach begonnen, wenn die Dinger nicht laufen und das Ganze macht keinen Sinn, dann gibt's sie ja unterm Weihnachtsbaum zum Ende des Jahres.
Also du hattest einen Plan B.
Ja, also ich habe gesagt, also so viel Geld ist es dann am Ende nicht. Ne?
Ja.
Und man könnte das dann ja immer noch in der Familie behalten und ja, im Vereinshaus lassen und so weiter. Und dann habe ich einfach begonnen. So, dann war das Februar 2020, Gewerbeanmeldung und ab geht's. Ne? Dann überlegst du dir natürlich, wie nenne ich mich und wie soll das Ganze denn aussehen? Mhm. Das soll ja irgendwie Hand und Fuß haben. So, dann musste ich erstmal das eine Auto verkaufen, um so einen VW Bulli zu kaufen. Ne? Mhm. Dann hast du dann viel Fläche, wo du dann deine Werbung draufkleben kannst und dann kannst du auch ein paar Leute mitnehmen.
Mhm.
Was braucht es und so weiter und so fort, um das Ganze wirklich auch so zu machen. Ja, und dann haben wir angefangen und ja, dann nenne ich mich jetzt Adis Kajaks und dann haben wir auch schon die ersten Leute gefühlt angerufen. Ja, und in der Zeit hat das Ganze mit der Pandemie
ja,
auf der ganzen Welt irgendwo begonnen und so ging das Ganze dann los, dass man erstmal schauen musste, darf ich das überhaupt?
Mhm.
Ne? Weil alle Selbstständigen und Gewerbetreibenden hatten ja ihre Problemchen damit und ja, das, so habe ich dann aber festgestellt, dass es möglich wäre, weil wir in der Natur unterwegs sind, wir haben Abstand zueinander, wir können diesen Abstand auch wahren und so haben wir dann 1, 2, 3 Kajaktouren gemacht. Daher die Leute auch so zufrieden zurückgekommen sind und mir das Feedback gegeben haben, dass sie das gebraucht haben, eine Auszeit einfach, um den Kopf frei zu kriegen, was die Natur eingibt.
Mhm.
Ne? Und das war so in der Zeit wirklich auch noch so ein zusätzliches Standbein, so ein Sicherheitsgefühl, wo man sagt, so, also wenn überall nicht geht, dann gehe ich aufs Wasser.
Mhm.
Ne? Und das war so der erste Moment, wo ich gesagt habe, wow, das ist ja mehr als nur ein Kajakverleih, ne?
Ja, aber auch schön das Feedback, ne? Also, dass die Leute das auch tatsächlich genutzt haben und auch dir das Feedback gegeben haben, dass man da so ein bisschen, ja, wieder zu sich kommen kann, ne? So mal diese ganze Unsicherheit der damaligen Zeit oder auch die eigenen Probleme oder Gedanken, die man hat, dass man die so ein bisschen auf dem Wasser im Grunde genommen loswerden kann.
Ja, genau. Also ich halte das so oder denke einfach, dass es mit einer Kajaktour ähnlich ist wie mit so einer Auszeit. Also bei mir ist es eine Pauschale von 4 Stunden, damit man auch, sag ich mal, Gefühle hat, so, sag ich mal, einen überschaubaren Zeitraum hat, wo man raus ist, sag ich mal, in die Natur. Aber 4 Stunden können manchmal wie ein kleiner Urlaub sein. Man erlebt sehr viel anderes
aus
dem normalen Alltag heraus, hat man das gar nicht so vor Augen, was da so auf den Flüssen unterwegs los ist. Und aus der Perspektive ist das für viele, wenn nicht für alle, die ich so bisher kennengelernt habe, die auch zum ersten Mal gepaddelt sind, doch wie so eine kleine Auszeit in die Natur. Und so ist man dann erholt zurückgekommen, denke ich.
Ja, du sprichst es gerade an. Du verleihst deine Kajaks für 4 Stunden. Wir haben ja verschiedene Flüsse. Also wir haben ja nicht nur die Weser und die Nordsee im Blick, sondern unsere Stadt, obwohl es ja eine Stadt ist, ein Oberzentrum, ist ja durchzogen durch Flüsse. Also die Geeste haben wir hier, die Lune, die alte Lune. Das befährst du alles mit den Kajaks oder da hast du auch selber Touren ausgearbeitet? Wenn ich jetzt sage, Mensch, das interessiert mich, ich möchte das mal ausprobieren. Was muss ich da mitbringen? Muss ich irgendwie besondere Kleidung mir anziehen? Muss es wasserfest sein? Muss ich meinen Regenmantel anziehen? Muss ich besonders trainierte Oberarme haben oder was muss ich mitbringen?
Ja, also grundsätzlich sage ich immer, ja, Wechselkleidung kann nie schaden.
Da wir besonders, wenn man Kinder dabei hat.
Wenn man einfach ja auch im Wasser unterwegs ist. Ne? Das ist ja, ich sage mal, das ist kein Hallensport. Ne?
Also
man wird nicht in erster Linie nass, weil man da irgendwie kentert oder sonstiges, sondern einfach, das ist am Wasser. Ne? Man holt sich einen nassen Po, wenn man am Steg sitzt. Ne? Und jedoch, im Grunde ist einfach, wenn man das Interesse hat, dann sollte man das einfach mal machen. Versuchen. Schauen, wo man jemanden findet, der sowas anbietet. Also nicht drüber nachdenken, überlegen, ist das was für mich, sondern einfach mal anrufen. Das denke ich generell, dass man nachfragen sollte und sich auch mitteilen sollte, was man dann vielleicht für Handicaps hat, weil davon habe ich auch einiges erlebt von bis. Und es ist sehr viel möglich und auch altersbedingt ist alles möglich. Ich habe von Familien mit Kleinkindern erlebt bis hin zu Rentnern, die auch nochmal Lust hatten, eine Kajaktour zu machen und es hat 100%ig funktioniert, weil auch die Umgebung es anbietet, so viel zu paddeln, wie man möchte. Wenn man überlegt, dass man paddelt, man hat 4 Stunden Zeit, aber man muss keine 20 Kilometer machen. Man macht einfach nur 5 und verbringt die Zeit einfach auf dem Wasser. Dann hat man am Ende des Tages trotzdem eine Kajaktour von 4 Stunden gemacht, die nicht so weit war, also nicht so anstrengend ist, wie wenn man jetzt irgendwie Marathon paddelt oder was. Ne? Und,
also das kann jeder so nach seiner persönlichen Konstitution und nach Lust und Laune, ich sag mal, wenn man dann auch Kinder dabei hat, die werden dann ja auch manchmal ein bisschen unruhig oder möchten denn mal gerne zwischendurch aussteigen. Kann man das also individuell gestalten? Und vor allen Dingen, du lässt ja die Menschen, die Lust auf dein Kajak haben, du lässt die ja nicht alleine, ne? Also du genau. Schulst ja schon oder gibst ja so ein bisschen was mit auf den Weg, was man beachten muss.
Ja, sowohl zu Beginn, wenn man jetzt telefonisch mit mir den Kontakt aufnimmt, da ich ja im Grunde nur telefonisch erstmal erreichbar bin. Mhm. Oder halt auch schriftlich, aber im Grunde bin ich von zu Hause aus als Kajakverleih zu sehen. Bedeutet, ich bin mobil und fahre dann von Termin zu Termin unterschiedliche Orte an. Bedeutet, dass wir uns dann da auch hingehend individuell verabreden können, wie das Vorhaben ist, wo denn besser gelegen wäre für die Familie, für das Treffen. Und so berate ich auch schon mal zu Beginn, was wäre am sinnvollsten für das Vorhaben. Und so können es natürlich unterschiedliche Standorte sein. Und da berate ich schon eingangs. Und dann, wenn man zu dem Termin erscheint, dann bekommt man eine Sicherheitsunterweisung. Bedeutet, ich deute immer darauf hin, was auch die Gefahren sind. Dass den Menschen, die sowas machen möchten, auch bewusst ist, dass es auch statistisch gesehen auch mal ein Unglück gibt. Und das geht immer einher, dass wenn man jetzt beispielsweise keine Schwimmweste anhatte, dass man die deswegen anhat, damit man einen Auftrieb hat am Körper, falls es zu so einer Situation kommt, dass man im Wasser gelandet ist. Ne? Das muss nicht unbedingt...
Ist das denn tatsächlich hier bei uns erforderlich? Weil die Geste, meine ich, ist gar nicht so unbedingt tief, oder?
Nein, also...
Da kann ich dran stehen.
Es geht prinzipiell, also man sagt ja, also, es gibt ja so Sprüche, man ist schon im Knöchel tief im Wasser ertrunken, was jetzt vielleicht nicht ganz so richtig ist, aber am Ende des Tages im Wassersport gibt es so, denke ich mal, richtige Verhaltensweisen mit der Natur, mit der Sicherheit selbst, ne? Und dass man auch vielleicht bei Dämmerung auch wieder aussteigen sollte, dass man so ein paar Sachen berücksichtigt. Und das sagen die meisten, das war mir gar nicht so klar, weil ich das ja im Grunde noch nie gemacht habe. Und wenn man das einmal erstmal erklärt bekommt, dann sehe ich auch in der Regel, wie das auch dann angenommen wird. Man zieht dann die Weste auch richtig an und dann weiß man auch, wie man sie richtig anzieht, da es ja nochmal ein drittes Benzel gibt, welches man im Schritt einmal festmacht, damit die Weste nicht über den Kopf hinwegrutschen könnte eventuell. Und dann gibt es halt nochmal so Sachen wie, wenn ich jetzt das Handy in der Hosentasche habe, dann kann es A, nass werden oder B, rausfallen, weil man ja auch im Sitzen einsteigt. So, dann gebe ich da meine wasserdichten Beutel mit, dass die Leute ihre Wertsachen auch sicher und trocken verstauen können für die Tour. Dass es halt die Dinge auch sind, die man so nicht berücksichtigt, weil man das ja so nicht regelmäßig macht. Man ist ja nicht routiniert da drin. Ja, und dann weise ich nochmal darauf hin, wo man genau ist, wie weit es wohin geht, wo man den ersten Halt machen könnte, wie lange es in der Regel dauert, dass die Leute einfach eine Orientierung haben auf dem Wasser, als wenn sie das schon öfter mal gemacht hätten. So, ne? Und dann kommen die zurück oder die sagen mir in der Regel, genau, da haben wir unterwegs noch dieses und jenes gesehen. Das muss ich alles nicht mehr erklären, weil das Erlebnis, ich sag, macht ihr schon selbst.
Nur das kommt von alleine, wenn man auf dem Wasser ist.
Genau. Und da gibt es halt auch mal hier eine Pferdeweide oder was, dass man so Natur erlebt. In irgendeiner Form, das muss ich nicht erklären, das macht man schon. Jeder sieht selber irgendwo, was einen interessiert.
Ja, also das war ja mein schönes Kajakerlebnis. Also ich bin ja auch gerne auf dem Wasser und bei mir war das so, ich war mit meiner Tochter, war ich Kajak fahren und erstmal ist es ja ein ganz toller Blick vom Wasser aus zum Land hin. Man nimmt ja seine Umgebung ganz anders wahr. Wir sind tatsächlich, wie du es gerade erzählst, an so einer Kuhweide vorbeigepaddelt und Kühe sind ja so unglaublich neugierig. Die sind alle angetrabt und haben sich da ans Ufer gestellt und haben uns zugeguckt. Und ich glaube, wenn sie gekonnt hätten, wären die bei uns noch am liebsten mit ins Kajak reingesprungen. Also das war so ein tolles Erlebnis und also das war zu putzig. Also wir haben da auch schöne Fotos gemacht.
Ich sehe das genauso auch, wenn man Dinge zusammen erlebt. Das schweißt doch dann irgendwie so zusammen. Oder man muss noch nicht mal die gleiche Sprache sprechen, aber das Erlebnis, gemeinsam in einem Kajak zu sitzen und zu schauen, wie so eine Ente auf einmal neben einem her landet oder startet und losflattert. Ja. Das ist einem so nah nie bewusst, wie es ausschaut oder wie es funktioniert, dass wenn man das so vom Wasser aus, also ich sage auch mal, vom Wasser sieht die Welt auch anders aus, ne?
Ja.
Das ist
wirklich
ein großer Punkt, den man so nie vor Augen hat, wenn man es nicht wirklich mal erlebt hat. Deswegen lade ich auch dazu immer ein, mal auszuprobieren. Zu der Frage auch, wer es machen kann, ist immer dann auch jeder, ne? Solange er sich traut und Lust hat.
Ja.
Und so kann man das Ganze wirklich mal ausprobieren, ob es für einen was ist. Und ich denke, an meiner Seite auch mit der maximalen Qualität, was man einem, sag ich mal, bieten kann, ne? Das Ganze zu unternehmen.
Und vor allen Dingen, ich finde, es entschleunigt ja auch unheimlich, ne? Also Wasser hat ja sowieso, also wenn es jetzt nicht gerade stürmt, aber wenn es Sturm ist, dann traut sich ja sowieso keiner aufs Wasser oder sollte man sich nicht aufs Wasser trauen. Aber durch diese, gerade so durch die Flüsse, die sind ja nun nicht, wir reden jetzt ja nicht von der Nordsee, sondern von einem Fluss oder von unseren Flüssen hier, ist das so ein unheimlich entschleunigendes und entspannendes Gefühl. Man kommt doch schon so aus diesem Alltagstrott und diesen ganzen Routinen kommt man doch raus. So empfinde ich das jedenfalls, wenn ich dann wieder aus dem Boot aussteige, dass ich sage, ich bin unheimlich erholt, ne? Also weil man so dahin gleitet durchs Wasser.
Ja, absolut. Also ich bin auch der Meinung, dass diese Entschleunigung, die gerade da stattfindet, sehr wertvoll ist für jemanden, der auch arbeitsbedingt oder privat sehr eingespannt ist. Wir haben eine sehr schnelllebige Zeit und die Menschen sind immer von einem Termin zum anderen. Das ist ja unterschiedlicher Natur. Aber da ist es nochmal so, wenn du da in so ein Boot einsteigst und die ersten paar Paddelschläge machst, da hast du noch so viel mit dir, dass du dann noch denkst, das hätte ich noch machen können und das hätte ich machen wollen. Und sobald du dann mal gefühlt eine halbe Stunde vom Steg weg bist, dann auf einmal kommt so ein Cut, wo man einfach aufhört, darüber nachzudenken, was irgendwie zu Hause, also am Steg noch, sag ich mal, war, sondern man ist dann nur noch mit im Fokus, um einen herum ist die Natur, das Wasser. Und so, dass dadurch auch, dass man ja in diesem Tempo auch vor sich her paddelt, ein paar Paddelschläge vorwärts, dann lässt man sich so ein Stück weit treiben, dann macht man hier eine Pause, dann sieht man da was und dann geht's wieder weiter. Und so erreicht man doch schon ein paar Kilometer am Ende des Tages. Aber insgesamt ist das eine sehr langsame und entschleunigende Art und Weise der Fortbewegung, wo man wiederum viel mehr sieht vom Umfeld und vom Alltag, ne?
Ja, richtig, genau. Was du mir noch erzählen musst, wann fängt bei dir die Kajaksaison an? Also ich weiß, du hast mir erzählt, Kajakfahren kann man eigentlich immer, das ganze Jahr über, aber du bietest deine Kajaks ja nicht ständig an.
Ja, es ist richtig. Also je nachdem, wie das Wetter mitspielt, sollte es schon im Grunde im kommerziellen Sinne immer schön Wetter geben.
Ja, hast du denn irgendwie so einen Saisonstart, dass du sagst, also, ab März fange ich wieder an oder?
Ja, im Grunde, man kann sagen, ab April. Ab April bis Ende September, das ist so, wo man wirklich dann auch Sonnenzeit hat, ne? Dass man tagsüber gute 4 Stunden, wenn der Tag schön ist, auch dann 4 Stunden zum Paddeln hat, wo man wirklich trocken einsteigt und trocken wieder aussteigt.
Also du machst keine Nachtfahrten.
Ne, genau. Und das ist so hier jahreszeitbedingt die Saison von April bis September. Und außerhalb gibt es auch mal schöne Tage, gerade auch der Herbst, wo man dann fast schon sagen würde, auf der einen Seite macht es keinen Sinn, weil nur noch wenig Leute anrufen. Aber für die wenigen, die anrufen, sage ich immer sehr gerne, weil der Herbst ist wunderschön, dass man auch diese Kulisse vom Wasser einmal gesehen hat, ist es nochmal anders, wie wenn man vom Radweg aus die Lune oder die Geste in ihrer Herbstkulisse sieht. Das ist vom Wasser aus wunderschön und da empfiehlt sich das auch, den September oder Anfang Oktober nochmal zu schauen, ob es dann einen Tag gibt, wo man die Zeit hatte für eine Kajaktour.
Ja, aber du hast eingangs erwähnt, du bist mit 4 Kajaks angefangen, aber du hast in der Zwischenzeit aufgestockt. Also wenn größere Gruppen zu dir kommen, wie viele Kajaks hast du mittlerweile und wie viele Personen können da mitfahren?
Ja, also ich habe 4 Booten angefangen und dann habe ich gedacht, gut, dann stockst du auf. Dann habe ich dann insgesamt 10 Boote anschließend gehabt. Aber dann kam auch schon die nächste Anfrage, wo wir dann nochmal größere Gruppen hatten. Und dann hat sich das Ganze dann ergeben, dass ich dann ein zweites Auto gekauft habe, einen zweiten Anhänger, nochmal 10 Kajaks. Das finde ich eine sehr gute Größe für mich, die ich dann mal handeln kann, dass ich mit 20 Booten und 40 Leuten zu einer großen Gruppe, sage ich mal, wirklich gut handeln kann.
Ja, wo steigen die Leute in der Regel ein? Wo fangen deine Kajaktouren an? Hast du immer einen besonderen Startpunkt oder variiert das?
Also vorwiegend wähle ich ganz gerne die Lune, weil von Lune steht über Düring, Lokstädter Raum, Stotel haben wir die häufigsten Kanuanlegestellen, die sich dann alle 2,5 Kilometer dann aufweisen oder so zu finden sind.
Das ist mal ganz schön, auch wenn man Kinder dabei hat, ne, die dann mal...
Genau, und das bietet uns so die beste Orientierung überall anders und sei es dann, sag ich mal, ab Beda Kesa über Kürstedt, dann Richtung Schiffdorf, über die Geste nach Bremerhaven zum Tiede-Sperrwerk. Da ist da auch nochmal ein Moment, wo ich sage, so bis hierhin ist es auf jeden Fall sicher, weil wir da keine Gezeiten haben, die auf einmal mit Ebbe und Flut, also den Tidenhub mit sich bringen und dann entweder ganz viel Wasser oder ganz wenig oder die Strömung in eine Richtung zieht, sondern in der Regel haben wir hier stehendes Gewässer und somit können wir A, in beide Richtungen paddeln, das heißt, wir können hin und zurück paddeln. So machen wir uns eine entspannte Tour und wissen anschließend, ich steige da auch wieder aus, wo das Auto steht, kann dann anschließend mich umziehen, bleiben, Picknick machen, wie man möchte. Ne? Und so ist es unterschiedlich. Die einen kommen aus Kürstedt, die einen sagen, Mensch, in Bederkesa, und die nächsten sagen, wir sind an der Lune irgendwo zu Hause. Mhm. Und da in dem Raum um Bremerhaven herum sehe ich mich so, dass ich mobil überall die Termine so setze, dass ich, sag mal, binnen einer halben Stunde vor Ort sein kann.
Wenn du jetzt mal zurückschaust, so lange paddelst du ja auch noch nicht, habe ich ja gerade eben mitgenommen. Aber was war für dich das persönlich schönste Kajakerlebnis? Hast du da irgendwie was Besonderes, wo du sagst, daran denke ich gerne noch zurück? Oder war es der Urlaub, wo du mit Kajakfahren infiziert worden bist?
Also für mich ist es wie so eine Liebe, die man jedes Mal erlebt und fühlt. Also das ist, jedes Mal hat es auch was anderes mit sich. Entweder ist es sehr aufregend, weil es wetterbedingt sehr anspruchsvoll ist. Oder es ist einfach ein schöner Tag und ein schöner Moment mit der Familie zusammen. Aber auch gerade mit den Kunden ist der Kontakt und das Erlebnis insofern ein tolles Erlebnis über den Kanusport, dass ich sagen kann, jeder Tag, wo ich auf dem Wasser sein kann und meine Boote Leuten weitergeben darf oder sie selber dann an. Es gibt ja tatsächlich so Momente, wo ich sage, so, jetzt sind 9 Boote raus, 1 ist noch auf dem Hänger, ich habe jetzt gute 3 Stunden Luft.
So, dann, bist du,
so, dann schnappst du
dir das. Nimmst du dir dein Boot.
Genau, also ja, dann kannst du da genauso auch selber in dem Moment paddeln gehen. Und das sind so die Momente, wo ich sage, das ist einfach, das ist meins. Ne?
Ja.
Da bin ich zu Hause.
Also ich höre schon daraus, du bist mit voller Leidenschaft dabei und das Kajak und du, ihr seid untrennbar im Grunde genommen.
Genau, das Ganze hat sich so jetzt bis heute ergeben, dass ich da immer mehr dran festhalte und das Ganze ausbaue. Und für mich persönlich gibt's nichts Schöneres. Ne?
Adi, es hat mir total viel Spaß gemacht heute mit dir und mit deinen Erfahrungen, die du vom Wasser hast und dass du das hier heute alles so berichtet hast. Und ich bin froh, dass wir jetzt wieder im Frühjahr sind und dass die gute Jahreszeit anfängt und dass wir bald deinen Kajakverleih in Anspruch nehmen können, um selber uns auf dem Wasser zu entschleunigen und hier bei uns Bremerhaven und auch die Umgebung entdecken zu können. Vielen, vielen lieben Dank. Bis dann.
Dankeschön.
Tschüss.
Man merkt ja auch bei Adi die Leidenschaft fürs Kajakfahren, genauso wie bei Henrik für die Wand.
Ja, genau. Das kommt in dem Podcast richtig gut raus. Und wer auch seine Leidenschaft entdecken möchte fürs Kajakfahren, für den haben wir jetzt eine ganz tolle Möglichkeit, weil Adi hat einen Gutschein hier bei uns gelassen.
Und was beinhaltet der Gutschein?
Mit dem Gutschein kann eine Person eine Kajaktour, also das sind immer 4 Stunden, auf dem Wasser verbringen.
Ab und bis Bremerhaven, oder?
Richtig.
Was muss ich dafür tun?
Bis zum 13. April kann man teilnehmen, und zwar indem man unserem Podcast folgt und in die Kommentare schreibt, warum man gerne einmal das Kajakfahren ausprobieren möchte.
Wem das jetzt alles zu schnell war, der findet die Angaben auch nochmal in den Shownotes.
Also macht mit, wir drücken euch die Daumen.
Toi, 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 toi.
Vom Deich ins Ohr, der Bremerhaven-Podcast.